Fabulari. Ein Wissenschaftspodcast zu Literatur und Film in der Romagna.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fabulari. Mein Name ist Theresa Hirgeist und meine Gästin ist heute Lucia Filipova. Hallo.
Ja, hallo. Freut mich, dass ich dabei sein kann.
Ja, uns freut es besonders, weil Lucia Filipova hat vor wenigen Monaten ihr Dissertationsprojekt abgeschlossen, in dem es um spanische Kinderstars während der Franco-Zeit geht. Der Titel lautet Spanish Child Prodigies, The Construction of National Popular Culture Through Media During Francoism. Die hat sie an der Princeton University verfasst, ist jetzt wieder in Wien und deshalb natürlich eine einmalige Gelegenheit, sie zu interviewen. Wir sind sehr gespannt, worum es in diesem Projekt geht. Wie kam es denn zu diesem Thema?
Das ist eigentlich eine sehr spannende Frage. Ich bin Absolventin des Instituts für Romanistik und ich bin mit einem Projekt gekommen, das ich eigentlich zur Literatur machen wollte, zum Kriminalroman. Und in meinem ersten Seminar kam dann ein bisschen diese Herausforderung, ein bisschen etwas Neues zu machen und neue Themen auszuprobieren. Und man hat mir geraten oder nahegelegt, dass ich etwas mache, woran ich noch nie gearbeitet habe. Und bei dieser Themenfindung habe ich gesagt, okay, also was ganz was anderes wäre die Analyse von seinem Kinderstar, und zwar Marisol. In ihrem Film, wo sie nach Brasilien reist, also Marisol Rumbuario von 1963, das ist angelehnt an das doppelte Lottchen. Und da fand ich so ein bisschen auch die Verbindung zu Österreich und wie man einfach diese Themen im spanischen Kino dann auch adaptiert hat. Und ich habe wahnsinnig viel Spaß an diesem Thema gehabt und ich habe mich in die Biografie von diesem Kinderstar von Marisol eingelesen und ich bin draufgekommen, das ist eigentlich ein Fass ohne Boden. Und ich habe lange gebraucht, um zu akzeptieren, dass sich das Thema langsam ändert. Aber ich habe beschlossen, dass ich dem einfach nachgehen muss und ich habe mir die 4 berühmtesten Kinderstars und Jugendstars angeschaut und daraus seine Sammlung an Fallstudien kreiert.
Was ist denn das Spannende an diesen Kinderstars?
Einerseits ist es spannend, dass sie ein neues, modernes Spanien darstellen sollen. Und gleichzeitig es ist ganz spannend, wie sie inszeniert werden. Also es gab eine Reihe an Produzenten, die Stars kreiert haben. Also sie hatten oft einen Film, den mussten sie besetzen. Sie haben nach dem richtigen Kind gesucht, das diese Rolle erfüllen könnte. Und das waren wahnsinnig talentierte Kinder. Die haben singen, tanzen, schauspielen können in einem sehr, sehr jungen Alter. Und ich habe auch diesen Terminus Niños Prodigio von José Aguilar übernommen, der eine ganze Monographie über diese Kinderstars geschrieben hat. Allerdings verwende ich diesen Terminus im engeren Sinn und ich beschränke mich wirklich nur auf die singenden Kinder. Man sagt, dass der erste Kinderstar des spanischen Kinos war Pablito Calvo mit Marcelino Panivino. Es handelt sich um ein religiöses Märchen, das von einem exilierten Regisseur auf die Leinwand gebracht wurde. Und das Spannende ist aber, dass dieses Kind noch von einer Frauenstimme synchronisiert wurde. Und dadurch, dass der Film so gut ankam, hat man sich überlegt, was kann man eigentlich mit Kinderstars machen und was haben sie für ein Potenzial? Und man hat tatsächlich das Interesse an Kindern im Kino, das eigentlich aus dem italienischen Neorealismus kam, mit der spanischen Musica Folklorica kombiniert und eine neue Art von Kino kreiert, wo man ganze Familien damit angesprochen hat.
Ja. Sie sprachen ja jetzt gerade von so der Übermittlung eines modernen Spanienbilds. Ne? Die Dissertation ist ja angesiedelt in dieser Zeit 55 bis 75, wo es so eine gewisse Öffnung gibt in der Diktatur. Inwiefern können die Kinder da hilfreich sein?
Das ist ganz spannend aus dieser Sicht, weil die Kinder sind alle ab den 1940er Jahren geboren. Also auch ein Argument, das ich in meiner Arbeit anführe, ist, dass es keine direkte Erinnerung an den Bürgerkrieg bzw. an die Zeit davor war. Also sie sind eigentlich eine Art Tabula Rasa, die dieses neue Spanien unter Franco symbolisieren. Und sie tragen dazu bei, dass sie einerseits die Traditionen übernehmen, die ihre Eltern kennen, also sie tauchen ein bisschen in die Vergangenheit oder in das Traditionelle ein, aber gleichzeitig nehmen sie die Zuseher dann mit und zeigen ihnen ganz moderne Musikrichtungen, Tänze. Also man geht vom Flamenco weg und widmet sich eher Choreografien, die so an Modern Jazz Ballet erinnern, also auch in Anlehnung an West Side Story, das zu der Zeit sehr berühmt war. Oder My Fair Lady war auch ganz groß. Das hat man auch ein bisschen eingebaut, übernommen, imitiert, weil die Öffnung, also nach Westen, also einerseits nach Italien, Frankreich, Europa allgemein, aber gleichzeitig auch nach Amerika, war sehr, sehr wichtig.
Okay, also es geht darum sozusagen, die Kinder sind wie Brückenfiguren, könnte man das sagen, die sehr integratives Potenzial auch haben?
Auf jeden Fall, denn was auch spannend ist, ist der Background von diesen Kindern. Also sie kommen oft aus andalusischen Familien, oft aus republikanischen Familien, die durch das Regime eigentlich unter Anführungszeichen adoptiert wurden, beziehungsweise eingesetzt wurden, um neue Rollenbilder einfach darzustellen, vor allem für junge Frauen. Und sie sind eine Brückenfigur einerseits zwischen einem gespaltenen Spanien, also einerseits den Franco-Anhängern, aber auch den Gegnern. Und gleichzeitig sind sie Brückenfiguren zu anderen Kulturen. Also man sieht zum Beispiel am Beispiel von Marisol, dem berühmtesten Kinderstar dieser Zeit, dass es auch zu einer optischen Veränderung des nationalen Bildes durch diese Figuren kam, denn es war nicht mehr die Carmen, die Flamenca, die die typische Spanierin darstellte, sondern auf einmal haben wir ein blauäugiges Kind, dem die Haare blond gefärbt wurden. Und es ist eine Art spanische Shirley Temple oder Grace Kelly oder wie auch immer man sie bezeichnen möchte. Das ist eine richtige Cinderella, die oft mit blauen Cinderella-Kleidern auftritt in Filmen. Also auch als Flamenco-Cinderella, die einfach ein modernes, neues, dynamisches Spanien und gleichzeitig Frauenbilder darstellen soll.
Ja, Sie haben uns zu Marisol ja auch einen Ausschnitt mitgebracht. Vielleicht hören wir in den gleich rein.
Sehr gern.
Möchte ich vorher noch sagen, woraus er stammt und wie er zu situieren ist?
Also der Ausschnitt, den wir jetzt hören werden, der ist von 1961, vom Film Ha llegado un ángel, es ist ein Engel angekommen. Ein Film, der von Luis Lucia regiert wurde. Das war damals ein ganz berühmter Flamenco-Regisseur, der mit großen Stars zusammengearbeitet hat und sich dann eben auch der Kinderstars angenommen hat, unter anderem von Rocío Dúrcal oder Ana Belén. Und in diesem Film kommt Marisol von Südspanien nach Madrid und das ist die Ankunft in der Großstadt und sie ist ein bisschen wie Heidi. Also einerseits etwas verloren und sie sucht nach einer Familie, die sie aufnimmt, aber gleichzeitig sie erkennt auch die Vorteile dieser Stadt und sie verliebt sich in die Stadt. Und das repräsentiert irgendwie auch den Geist der Zeit und ein ganz wichtiges Element in diesem Stadt- und Medienkontext, in den sie ankommt, ist auch das Fernsehen und sie nimmt an dem Programm Salto a la Fama teil, also ein Gesangswettbewerb, der im Fernsehen übertragen wurde und da singt sie das Lied Estando Contigo von Augusto Alguero, mit dem Spanien im gleichen Jahr beim Eurovision Song Contest das erste Mal teilgenommen hat.
Okay, wir hören mal rein.
Ah. millares de estrellas y tengo la luna y el sol. Y la luz de tu mirada, y la luz de tu mirada dentro de mi corazón. Tengo las nubes del cielo y tengo la sombra del mar. Y si tengo tu cariño, y si tengo tu cariño, ya no quiero nada más.
Ja, was kann man aus dieser Szene alles rauslesen oder hören?
Die Szene ist spannend, weil Marisol steht ganz vorne. Es gibt eine Großaufnahme von ihr vor laufenden Fernsehkameras. Und sie ist ein Kind auf der Bühne, das mit einem erwachsenen Männerchor, es ist ein studentischer Chor, auftritt vor einem erwachsenen Publikum. Und man kann natürlich die Rolle des Kindes in diesem Kontext hinterfragen, weil da wird eigentlich sichtbar, dass das Kind eigentlich gar keine Kinderrolle einnimmt, sondern es ist eine Art kleiner Erwachsener, der gleichzeitig die Verantwortung für die finanzielle Lage der ganzen Familie trägt. Weil ein Teil von diesen Wettbewerben ist auch, dass man durch talentierte Kinder einen sozialen Aufstieg erlangen kann. Nicht nur im Fernsehen, sondern tatsächlich auch der Hintergrund vieler dieser Kinderstars ist, dass sie aus ganz prekären Verhältnissen stammen und dass dieses Talent einen Weg zu einem besseren Leben dargestellt hat. Gleichzeitig kann man aus dieser Szene herauslesen, dass sozialer Aufstieg möglich ist. Und da hinterfrage ich in meiner Forschung, ob es nicht tatsächlich eine Art Märchenelement ist, denn sozialer Aufstieg war ja gar nicht erwünscht. Der Wunsch nach sozialem Aufstieg war wichtig, aber die Gesellschaft hat sich ja nicht verändern sollen. Und ich glaube, dass das alles in diesem Ausschnitt auch drinnen ist, denn Franco war Diktator. Also auch Spanien zu dieser Zeit war eine Diktatur und allein die Teilnahme am Song Contest war ja europaweit sehr umstritten, denn der Song Contest stammt ja aus den Verhandlungen zum Marshallplan und es war nicht erwünscht, dass ein diktatorielles Regime an einem Wettbewerb für unter Anführungszeichen ein freies Europa teilnimmt und da hat es auch ganz viel Widerstand gegeben. Und der Sieg Spaniens 1968 mit Maciels La La La, was eigentlich Serrat hätte singen sollen, war natürlich ein Wahnsinnstor nach Europa für Spanien. Denn den Song Contest hosten zu dürfen, war natürlich eine Möglichkeit, ganz viel internationale Aufmerksamkeit zu bekommen. Man hat internationale Investoren nach Spanien geholt und gleichzeitig war der Song Contest auch die erste Live-Übertragung in Farbe für die Spanier mit britischen Fernsehkameras.
Verstehe, ja, also ich merke, dass in dem Projekt ganz viele verschiedene Facetten drin sind, ne? Dass es einmal darum geht, wie sieht sich Spanien zu der Zeit, dann aber auch darum geht, wie sieht man Kinder, also was sind Kinder und wie sind sie kulturell bewertet. Dann geht es auch irgendwie um die Frage, Frage nach der gesellschaftlichen Strukturierung, aber irgendwie auch um die Frage, welchen Status haben die Medien in der damaligen Zeit in Spanien. Also da scheinen mir ganz so viele Stränge zusammenzulaufen. Was würden Sie selber sagen? Was ist Ihre Arbeit kulturwissenschaftlich, medienwissenschaftlich?
Sie ist eindeutig kulturwissenschaftlich, weil ich tatsächlich einen großen Wert darauf lege, wie die Gesellschaft in Spanien zu dieser Zeit war, wie wurde sie gesehen von außen, wie hat sie sich selbst gesehen, auch ein bisschen diese Konstruktion von diesem Erscheinungsbild. Was ist ein modernes Spanien unter Franco? Was ist ein modernes Spanien mit der finanziellen Unterstützung der USA? Wie entsteht die Konsumgesellschaft? Wie verändert sich die Mode? Wie verändert sich das Stadtbild? Also ein großer Punkt ist auch in Bezug auf die Frauenfiguren. ist ein bisschen dieser Cinderella-Diskurs, den ich schon kurz angesprochen habe. Aber Cinderella ist nicht nur eine Frau in diesen Filmen, sondern auch die Stadt. Wir haben ganz viele Aufnahmen aus dieser Zeit, aus der Vogelperspektive, wo wir ein sauberes, schönes, mit Sonne durchflutetes Madrid sehen, das gleichzeitig als Visitenkarte für die Tourismusbranche gedient hat. Also viele dieser Filme wurden tatsächlich auch vom Ministerio de Información y Turismo finanziert, mit der Absicht, dass man sie nach Europa und auch Südamerika exportiert, um Besucher anzuziehen. Denn Spanien war damals ein sehr billiges Urlaubsziel mit sehr schönen Stränden und hat tatsächlich auch einen touristischen Boom und eine ganz starke Veränderung dieser Küstengegenden durchgemacht.
Also es geht auch irgendwie um diese Außenwirkung. Die Hauptquellen der Studie sind also diese Filme, wenn ich es richtig verstehe?
Also es sind Filme, aber gleichzeitig auch die Musik. Ich habe mir auch ein paar Singles angeschaut, also nicht nur die Musiktracks, sondern auch die Covers. Ganz spannend bei den alten Schallplatten ist, dass teilweise gleichzeitig Werbung drin war für neue Elektrogeräte. Also man hat nicht nur eine Weihnachtsschallplatte mit 4 Songs gekauft, sondern auch die Idee, dass man einen neuen Mixer braucht. Also sie waren irgendwie schon also richtige Vehicles für diese neue Konsumgesellschaft. Aber ich habe mir auch ganz viele andere Quellen angeschaut, die irgendwie damit im Zusammenhang stehen. Also einerseits waren es Zeitungsberichte aus dieser Zeit. Es war das Fotoarchiv der Filmoteca Española. Es waren alle möglichen Merchandising-Artikel von Sticker-Alben über Puppen, über Comics, über so Fan-Fiction-Buch-Publikationen. Also wirklich ein ganz, ganz breites Archiv an Quellen, das sehr viel über diese Gesellschaft ausgesagt hat. Man muss auch bedenken, man hat zu dieser Zeit diese Filme sehr lange im Kino sehen können, zu den sogenannten Doble Session de la Tarde. Und man hat sich einfach ein Ticket gekauft, man hat sich reingesetzt, man hat sich mehrere Filme hintereinander angeschaut. Und das war auch wirklich die Hauptbeschäftigung vieler Kinder. Also vor allem in den Ciudades de Provincia, also außerhalb von Madrid. Und sie hatten nach diesem Erlebnis und hatten sie einfach nichts Materielles von dem Film. Und man war sich dessen bewusst, weil damals hat es noch keine Kassetten gegeben. Die sind erst in den 70er Jahren rausgekommen. Und man hat überlegt, was kann man machen, um davon zu profitieren. Also man möchte diese Figuren nahbar machen für ein Kinder- und Jugendlichenpublikum. Sie haben ja auch auf eine gewisse Art und Weise als Rollenbilder für diese junge Generation der Spanier dienen sollen. Und gleichzeitig wollte man natürlich auch finanziell davon profitieren. Also hat man sich eben für eine ganze Reihe an Merchandising-Artikeln entschieden und diese dann vermarktet. Und man kann sehr viel heute noch über Todo Colección kaufen. Und da gibt es wirklich ganze Sammlungen, die jetzt langsam aufgelöst werden.
Also das Thema ist noch gar nicht vorbei für manche.
Ja,
also so ganz viele verschiedene Mosaiksteinchen anscheinend auch, die Sie da zusammengetragen haben. Bilder, Musik, Film, Texte sicherlich auch, die eine Rolle gespielt haben und die dann praktisch so in der Zusammenschau dieses Bild von Spanien und seiner Modernität liefern. Weil Sie gerade auch Fanfiction angesprochen haben, wie muss man sich das vorstellen in der damaligen Zeit? Heute ist es ja ein sehr großes Thema auch.
Also Fanfiction war natürlich kontrolliert. Also es war jetzt nicht so, dass dass irgendwelche Fans sich tatsächlich hingesetzt haben und was geschrieben haben, hat es vielleicht auch gegeben. Aber das war so eine Art vielleicht Pseudo-Fanfiction. Also man hat diese Figuren genommen, man hat sie in einen literarischen Kontext gesetzt. Und das wurde natürlich durch den Produzenten autorisiert. Und man hat auf diese Art und Weise einfach weitere Artikel auf den Markt gebracht. Es sind teilweise Sachen, die einfach gar nichts mit diesen Figuren zu tun haben. Also es gibt 2, 3 Zeichnungen, wo man sagen könnte, okay, da gibt es eine bestimmte Ähnlichkeit. Beziehungsweise dann gibt es weitere Publikationen, die vielleicht gelungener erscheinen. Und da kann man schon sagen, dass man sich überlegt hat, wer diese Marisol am Bildschirm tatsächlich sein soll. Also welche Werte hat sie, wen repräsentiert sie? Und das hat man versucht auch in diese Buchpublikationen einzubringen. Und man sieht einfach, dass man sehr viel über die Franco-Zeit, über die Werte und über die Rollenbilder da einfach weiter einpacken kann. Also auch eine gewisse Ideologie und auch so irgendwie eine Wiederholung von gewissen Mustern. Also man kreiert ja auch eine gewisse Realität und Gesellschaft durch diese ganzen Repetitionen dieser Werte.
Mhm. Apropos, gibt es denn auch einen gendermäßigen Unterschied, also jetzt zwischen den weiblichen und männlichen Kinderstars? Konnten Sie da irgendwas beobachten?
Auf jeden Fall. Und zwar waren die weiblichen Stars irgendwie viel beliebter, beziehungsweise wurden als viel moderner gesehen. Man muss dazu auch sagen, dass ich zu 4 Kinder- und Jugendstars gearbeitet habe, wo es einfach Quellen gab. Also da hat man wirklich was herausholen können. Ich habe mir die berühmtesten genommen, weil ich einfach bei vielen anderen einfach nirgendwo anknüpfen konnte, weil die halb in Vergessenheit geraten sind und teilweise Filme erhalten wurden, nur weil sie in Kooperation mit einem berühmteren Star gedreht wurden. Was ich aber schon sagen kann, ist, dass es eine Art von Entwicklung gibt. Also ich kann gar nicht von Kategorien sprechen, weil dieses Phänomen wahrscheinlich viel zu kurz war, beziehungsweise sehr schnell vorbei war. Aber es beginnt eher mit einem nostalgischen Blick auf ein sehr religiöses, ländliches Spanien, also gerade Andalusien. Dann kommt der Wechsel in die Stadt und da bekommen Frauen einfach einen Wahnsinnsprotagonismus. Und die Stadt, die Modernisierung, ist einfach auch mit dem Frauenbild verknüpft und man sieht einen Wandel von einfach dieser Dichotomie, man muss Ehefrau oder Nonne werden, in Richtung eine junge Frau studiert, sie hat unterschiedliche Jobs, sie konstruiert irgendwie ihr Schicksal durch ihre Entscheidungen. Es ist ein bisschen eine Illusion, denn in meiner Diss schreibe ich auch, dass eine von diesen Frauenfiguren von Anfang an als zukünftige Mutter und Hausfrau dargestellt wurde. Aber sie bringen eine Art Mentalitätswandel mit und zeigen einfach viele Möglichkeiten auf, die Frauen zu dieser Zeit hatten. Sie reflektieren auch, wie sehr sich die Gesellschaft verändert hat, dass damals Frauen ganz neu zum Beispiel als Flugbegleiterinnen gearbeitet haben bei Iberia, was es da für Ansprüche gab. Sie haben plötzlich reisen dürfen. Man hat ganz viele Frauen auch für die Hotelbranche gesucht, weil es diese Öffnung gab und man hat nicht genug Personal gehabt, um alle diese Posten mit Männern abzudecken. Und plötzlich hat man einen Weg gesucht, um Frauen anzuregen, tatsächlich auch an dieser öffentlichen Sphäre mitzuarbeiten beziehungsweise sie mitzugestalten.
Also ich würde auch sagen, diese Filme inspirieren sozusagen das kulturelle Imaginäre in dieser Hinsicht. Ja.
Und man kann sie auch nicht wirklich kategorisieren. Also sie sind ganz umstritten. Von ganz vielen Wissenschaftlern werden sie in eine Schublade gesteckt als qualitativ nicht hochwertig und sehr ideologisiert. Aber wenn man mit den Personen in Spanien spricht, die sich an diese Filme aus ihrer Kindheit erinnern können, für sie waren das teilweise fast schon feministische Rollenbilder, die sie da gesehen haben, die sie von der Generation ihrer Eltern einfach nicht kannten.
Ja, kann ich mir vorstellen. Das ist jetzt ein sehr spannendes Thema. Inwiefern besitzt es für die heutige spanische Gesellschaft auch noch eine Relevanz? Sie haben schon angesprochen, ne? Gewisse Leute kennen diese Filme noch aus ihrer eigenen Biografie, aber es gibt natürlich viele andere, die sie nicht mehr kennen. Gibt es für die auch noch Anknüpfungspunkte?
Ich glaube, dass diese Filme noch immer sehr präsent sind, weil sie immer wieder im Fernsehen gespielt werden bis heute. Also sie gehören tatsächlich zu diesen Klassikern des spanischen Kinos, ob man sie jetzt als gut oder schlecht sieht qualitativ. Man kennt sie oft aus Erzählungen, aber eben auch durch Fernsehprogramme oder Fernsehformate wie Cine de Barrio, wo man auf diese Klassiker immer wieder zurückkommt. Und sie haben wirklich fast einen Kultstatus erlangt. Und ich glaube, dass die Auseinandersetzung mit Kinderstars, wer waren sie, wie ist es überhaupt dazu gekommen und was ist mit ihnen passiert, weil viele hatten auch ein wirklich tragisches Schicksal, ist heutzutage auch sehr relevant, wenn man sich weiterhin diese Casting-Formate anschaut, wo immer jüngere Teilnehmer vor einem Publikum oder einer Jury auftreten, so als hätte man diese Erfahrungen gar nicht gemacht. Also ich finde, dass diese Filme gleichzeitig dazu einladen, dass man sich kritisch mit der Medialisierung von Kindern auseinandersetzt, aber gleichzeitig sagen sie sehr viel über eine Generation während der Franco-Zeit aus, die sich gewandelt hat, die sich geöffnet hat, die sehr positiv einem neuen, besseren, optimistischeren Leben entgegengeblickt hat. Und sie tragen sehr viel Hoffnung in sich. Also Hoffnung, die auch die Teilnehmer dieser Castingshows heute noch haben. Und ich glaube, dass man sehr viel aus diesem Schicksal der Kinder lernen kann, um auch diese heutigen Formate zu hinterfragen und auch vielleicht ethisch in den Raum zu stellen, ob Kinder ein gutes Entertaining-Element sind. Das sieht man ja vor allem auf Social Media. Also was passiert mit Kindern, wenn sie Protagonisten eines Mediums sind, egal ob es jetzt ein Film, ob es eine Fernsehshow ist oder ob das Social-Media-Kanäle sind.
So hat es auch eine ganz ausgeprägte Aktualität. Wir müssen uns ja leider noch ein bisschen gedulden, bis wir diese Dissertation in Schriftform lesen können, denn die kürzlich abgeschlossenen Dissertationen sind im US-amerikanischen System ein paar Jahre gesperrt zur Publikation. Gibt es denn irgendwas, was wir jetzt schon lesen können?
Tatsächlich ist die Dissertation noch einige Zeit gesperrt, denn sie soll zu einer Buchpublikation führen. Derzeit gibt es einen Artikel, den ich in einem Sammelband mit Marlene Bittwell-Steiner publiziert habe. Und da geht es um Geschlechterbilder in der Franco-Zeit, und zwar im Film Más Bonita que Ninguna mit Rocío Dúrcal im Vergleich mit der Novelle Las dos doncellas von Miguel de Cervantes. Also das wurde bereits publiziert und es gibt noch ganz viel, das gerade so Work in Progress ist. Ein Projekt, das mir jetzt sehr am Herzen liegt, ist an ein breites Publikum gedacht. Und zwar handelt es sich um die Biografie von Rocío Dúrcal, einem weiblichen Kinderstar dieser Zeit. Und sie wurde auch in Lateinamerika sehr, sehr berühmt. Und der Gedanke dahinter ist, dass es bis jetzt keine gute Biografie gibt und vor allem keine, die auch etwas über diese Zeit aussagt. Und es ist mir ein Anliegen, dass ich viel mehr über diese Frauenrolle, also wirklich fokussiert in der Franco-Zeit anhand von einem konkreten Beispiel erzählen kann. Und ich habe so viel Material in dieser Arbeit, dass ich auch ausholen kann, dass ich über andere Kinderstars oder andere Projekte, die sehr ähnlich sind, auch reden kann. Und dass man so vielleicht versteht, wie es war, eine junge Frau während dieser Modernisierung, während dieser aufblühenden Konsumgesellschaft, also der sogenannten Jahre des Desarrollismo zu sein und wie sich einfach die Tore geöffnet haben für diese Frauen.
Also es ist noch viel zu erwarten, da sind wir auf jeden Fall gespannt. Für heute darf ich mich bedanken für dieses Interview, dass Sie uns gezeigt haben, wie komplex und vielfältig und vielschichtig diese Kinderstars in der Franco-Zeit waren.
Ja, danke für die Möglichkeit, dass ich darüber sprechen kann.
Sehr gerne. Und wir hören uns wieder zu einer neuen Folge von Fabulari. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.